Warum sprechen wir nie über den Tod, obwohl wir doch alle selbst einmal sterben werden? Und wer hört mir zu, wenn meine Beziehung vielleicht mal nicht perfekt ist? Gemeinsam brechen wir Tabus und sprechen darüber. Jede Woche rücken wir ein neues Thema in die Diskussion. Unterstützung bekommen wir von unseren Expertinnen und Experten. Wir sind nicht einfach nur dabei, sondern ganz nah dran. Wir sind Brich und Sprich, ein Podcast der Westfälischen Hochschule.
Willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind Laura
und Joyce
und wir möchten heute über das Thema Schwangerschaftsabbrüche reden. Wir wissen natürlich, dass Abtreibungen ein sehr kontroverses, aber vor allem auch ein sehr emotionales Thema sind. Solltet ihr euch also mit dem Thema nicht so wohl fühlen, dann empfehlen wir euch für diese Folge einfach abzuschalten und in 2 Wochen für eine neue Folge von unserem Podcast wieder einzuschalten. Joyce, hast du schon mal Erfahrungen mit Abtreibungen gemacht oder hattest du erste Kontakte mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch?
Nee, also zum Glück war ich noch nicht selbst in der Situation, dass ich irgendwie schwanger war oder dann eine Abtreibung vornehmen musste. Aber natürlich habe ich mich mit dem Thema schon befasst und mich darüber informiert. Ich fand das auch immer sehr interessant, gerade aus einer feministischen Perspektive, weil es ja auch immer was mit der Selbstbestimmung über den eigenen Körper zu tun hat und die Frauen ja immer am wenigsten oder gar nicht aus der Situation entfliehen können, wie jetzt das bei Männern der Fall ist zum Beispiel. Also Frauen sind ja diejenigen, die das Kind dann monatelang im Bauch tragen und die Verantwortung nicht irgendwie von sich weisen können. Und genau.
Ja, vor allem finde ich auch diese Selbstbestimmung, das ist für mich irgendwie auch ein ganz wichtiger Punkt. Man hat ja oft auch einfach eine Vorstellung, wie das eigene Leben verlaufen sollte, wie man sich seine Zukunft vorstellt. Und ich finde, da muss man als Frau einfach selber drüber entscheiden und bestimmen dürfen. Wie du schon sagst, ich glaube, ohne das als Vorwurf oder so zu meinen, aber Männer können sich da ein bisschen leichter raustun. Aber die Frau trägt dieses Kind ja wirklich aus und ist ja auch nicht nur kurz dafür verantwortlich mit diesen 9 Monaten Schwangerschaft, sondern auch wirklich für den Rest des Lebens dieses Kindes.
Ja, also das sehe ich auf jeden Fall auch so. Und ich meine, sowas passiert oft, dass Frauen, oder was heißt oft, aber es passiert, dass Frauen ungewollt schwanger werden. Und dann ist es auch wichtig, darüber zu sprechen, wenn es dann Frauen gibt, die sich nicht vorstellen können, dann ein Kind zu bekommen und dass man das dann nicht totschweigt.
Ja, also sehe ich definitiv auch so. Jetzt gibt es natürlich auch Abtreibungsgegner und deren Meinung ist häufig, dass man auch das ungeborene Leben schützen muss. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Zum Teil kann ich deren Argument nachvollziehen. Ich finde es irgendwie schwer zu entscheiden, ab wann ein Leben überhaupt beginnt oder ab wann es schützenswert oder schutzbedürftig ist. Aber ich finde halt einfach auch, dass das so eine extreme Entscheidung ist und wie ich vorhin schon gesagt habe, man ist ja nicht nur während dieser Schwangerschaft für das Kind verantwortlich, sondern eben auch viel länger. Und wenn man sich von vornherein nicht vorstellen kann, Mutter zu sein und weiß, dass man sich das selber vielleicht auch gar nicht zutraut, dann finde ich, sollte man wirklich frei über sein Leben und seinen Körper entscheiden dürfen.
Ja, genau. Also erstmal ist es grundsätzlich ganz schwierig zu definieren, ab wann wirklich das Leben dann beginnt. Und dann ist es ja auch so, dass du gerade darauf eingegangen bist noch, dass viele Frauen sich das ja auch einfach nicht zutrauen, wenn sie zum Beispiel keine Unterstützung haben, weil sie in keiner festen Partnerschaft sind. Darauf wollte ich auch noch gleich eingehen bei den Fakten. Also das ist auch einer der Hauptgründe, warum Frauen sich für eine Abtreibung entscheiden, wenn sie irgendwie auf sich alleine gestellt sind, finanziell sowohl als auch keine Unterstützung durch den Partner haben zum Beispiel.
Ich könnte mir da auch vorstellen, dass diese finanziellen Sorgen besonders belastend sind, gerade wenn man sich unabhängig vom Geld vielleicht doch vorstellen könnte, Mutter zu werden. Ich weiß, dass die Kirche da auch eine Art finanzielle Hilfe anbietet und wahrscheinlich gibt es das auch von staatlicher Seite. Allerdings muss ich auch sagen, dass solche Hilfsangebote, unabhängig von welchem Träger sie jetzt kommen, dass ich die zwar total gut finde, aber für mich persönlich kein Argument wären, um meine Meinung jetzt erstmal zu ändern. Ich muss aber auch dazu sagen, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, jemals in meinem Leben Mutter zu werden. Ich weiß gar nicht, wieso und natürlich kann sich das auch im Laufe meines Lebens noch ändern. Aber zum jetzigen Zeitpunkt bin ich halt echt fest davon überzeugt. Und nur das Argument, dass man verschiedene Hilfen beziehen könnte, wäre für mich persönlich kein endgültiges Argument gegen eine Abtreibung. Auch wenn ich es erstmal an sich total gut finde, dass es solche Angebote und Hilfsmöglichkeiten gibt.
Ja, das ist ja auch total legitim. Also ich persönlich kann mir schon vorstellen oder ich freue mich sogar voll drauf, irgendwie Mutter zu werden, aber nicht jetzt. Also ich bin 21, das fände ich viel zu früh. Und natürlich gibt es Verhütungsmethoden, aber es ist halt auch einfach so, dass es keinen hundertprozentigen Schutz gibt. Und dann finde ich, kann man Frauen keinen Vorwurf machen, wenn dann doch sie irgendwie ungewollt schwanger werden. Und das kann letztendlich jeder Frau auch passieren. Und deswegen, also...
Ich finde, du sprichst da etwas ganz Wichtiges an, nämlich, dass es gar keinen hundertprozentigen Verhütungsschutz gibt. Und dieses Klischee von wegen, dass die Frau mit einem Schwangerschaftsabbruch dann irgendwie nur nachträglich verhüten möchte, das finde ich so verkehrt und zeigt eigentlich auch, wie wichtig es ist, dass wir wirklich über dieses Thema sprechen und vor allem auch aufklären. Du hast ja auch mit einer Expertin aus einer Beratungsstelle gesprochen und die hat ja nochmal darauf hingewiesen, dass diese Frauen eben oft verhütet haben und es nicht daran liegt, dass man irgendwie kein Kondom benutzen wollte oder die Pille vergessen hat, sondern es kann einfach trotzdem passieren, trotz einer anständigen Verhütung.
Genau, das stimmt. Also dazu muss man sagen, natürlich nicht alle Frauen, die ungewollt schwanger werden, haben verhütet, aber es ist ein Irrglaube, dass alle Frauen das nicht getan haben. Oder auch Männer, ne? Da gehören ja nicht nur Frauen gehören dazu, ne? Natürlich auch die Männer. Also eigentlich müssen ja beide darauf achten. So.
Das stimmt, nur letztendlich ist es dann halt die Frau, die einfach dieses Kind austragen muss. Und deswegen finde ich, muss diese Entscheidung einfach auch der Frau überlassen werden.
Jetzt haben wir ja ganz am Anfang darüber gesprochen, so was meine Berührungspunkte mit dem Thema sind. Und jetzt interessiert mich natürlich auch, wie sieht es da bei dir aus? Musstest du eine Erfahrung dahingehend schon machen?
Ja, tatsächlich gab es da mal eine Situation. Das war so mit 19 ungefähr. Da ist meine Periode einige Tage überfällig gewesen. Und ich bin einfach super nervös geworden. Das war auch während der Abi-Zeit, glaube ich. Und ich dachte mir wirklich so, oh shit, wenn du jetzt schwanger bist. Und tatsächlich war es auch, wie du gerade gesagt hast, also es lag gar nicht an der Verhütung, die da nicht gestimmt hätte oder so, sondern ja, einfach, ich hatte einfach trotzdem diese Angst, dass mit der ausbleibenden Periode dann quasi es jetzt bedeutet, dass ich schwanger bin. Und da habe mir dann natürlich auch echt Gedanken gemacht, was ich machen würde, falls dieser Fall tatsächlich eintritt. Und ich bin tatsächlich damals zu dem Schluss gekommen, dass ich eine Abtreibung gewollt hätte.
Okay, und konntest du zu der Zeit darüber mit jemandem sprechen?
Nee, überhaupt nicht. Also ich war so überfordert mit der Situation an sich. Ich hätte auch gar nicht gewusst, an wen ich mich so richtig hätte wenden können oder sollen. Mit den Eltern ist natürlich auch irgendwie schwierig und ich weiß nicht, bei Freunden da hatte ich irgendwie auch total Schiss, das anzusprechen. Gar nicht mal, dass ich den Gedanken habe, dass ich schwanger sein könnte, sondern einfach, dass ich eine Abtreibung wollen würde. Ich dachte, das kann ich nicht laut aussprechen, sonst prasseln da lauter Vorurteile auf mich ein. Und lehrertechnisch hätte ich auch gar nicht gewusst, an wen ich mich da hätte wenden können oder wen ich da hätte am besten ansprechen sollen.
Kein kompetenter Vertrauenslehrer oder so?
Nee, überhaupt nicht.
Obwohl ich sagen muss, ich hätte es glaube ich auch nicht. Also ich glaube, ich hätte keinen Lehrer, also mit dem ich jetzt wirklich so auch andere Themen... Also ich hatte coole Lehrer, so ist es nicht, aber boah, ich glaube, das ist echt schon persönlich, darüber zu sprechen.
Ja genau, ich hätte gar nicht gewusst, wer da überhaupt in der Schule eine Ansprechperson hätte für sein können. Und ich meine, ich hatte Glück, bei mir ist es dann nicht dazu gekommen. Ich habe einige Tage später meine Periode bekommen und habe mich da wahrscheinlich in dem Moment einfach sehr reingesteigert. Aber es war einfach das erste Mal, dass ich mir wirklich Gedanken zu diesem Thema machen musste. Und da habe ich auch gemerkt, wie wenig ich einfach selber darüber weiß.
Ja, also so die grundlegenden Fakten kennt man ja, aber die Details sind schon auch kompliziert, gerade wenn man sich die Rechtslage noch anschaut. Darauf werde ich auch gleich noch eingehen mit den ganzen Paragraphen. Und ja, deswegen fand ich es auch persönlich sehr interessant, so im Laufe der Recherche für diesen Podcast da noch ein paar Sachen dazu zu lernen.
Total, und mir ist einfach klar geworden, dass es nicht sein kann, dass Abtreibungen noch ein Tabuthema in der Gesellschaft sind. Ich weiß nicht, wie du das findest, aber ich war wirklich schockiert darüber. Ich finde, wir kämpfen im Grunde auch schon seit so vielen Jahren dagegen an und trotzdem ist es noch ein Tabuthema. Irgendwie ein ziemliches Unding, meiner Meinung nach.
Ja, und ich weiß nicht, ich glaube, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um auf die Fakten einzugehen, weil man darf auch nicht vergessen, in Deutschland ist es grundsätzlich erlaubt, bis zur 14. Schwangerschaftswoche eine Abtreibung vornehmen zu lassen. Aber jetzt kommt's, nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Denn eigentlich steht's im Strafgesetzbuch, bedeutet, dass es strafbar ist, eine Abtreibung vornehmen zu lassen. Und das ist geregelt im Paragraph 218. Und da steht drin, dass wenn man eine Abtreibung vornehmen lässt als Frau oder wenn man ein Arzt ist, der dies macht, dass das mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe geahndet werden kann. Und nur, da ist dann die Ausnahme im Paragraph 218a, dass wenn eine Frau vergewaltigt wurde oder ihr Leben gefährdet ist, dass es dann nicht strafbar ist. Und wenn sich die Frau einer Beratung unterzogen hat, 3 Tage mindestens vor dem Abbruch. Und das ist ja schon eigentlich eine sehr große Sache, wenn man sich mal überlegt, dass es im Strafgesetzbuch steht. Das bedeutet ja, dass es eigentlich kriminalisiert ist, einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen. Und was man jetzt so als Mini-Fortschritt betrachten kann, ist die Tatsache, dass die neue Ampelregierung im Koalitionsvertrag beschlossen hat, dass der Paragraph 219a immerhin gestrichen werden soll. Der besagt nämlich, dass Ärzte noch nicht einmal darüber informieren dürfen, welche Methoden es gibt für Schwangerschaftsabbrüche. Und das wird als Werbung, nur allein die reine Information wird als Werbung betitelt. Und das finde ich auch, ist echt schon ein Unding. Und da finde ich auch gut und hoffe, dass das auch wirklich nicht nur im Koalitionsvertrag steht, sondern dass es auch dann wirklich gestrichen wird. Das führt dazu, dass es in Deutschland im Jahr 2020 insgesamt knapp 100.000 Schwangerschaftsabbrüche gab. Davon waren 96% mit der Beratungsregelung. Bedeutet also, dass die Frauen die Kosten dann dafür selber tragen mussten in diesen Fällen und nur 4% wurden dann übernommen staatlich, nämlich weil die Frauen entweder vergewaltigt wurden oder ihr Leben sich in Gefahr befunden hat. Und wir sind ja gerade einmal schon kurz auf Gründe eingegangen, die dazu führen, dass eine Frau sich dafür entscheidet. Und so 2 Hauptgründe sind einmal, dass eine Frau in einer unsicheren Partnerschaft sich befindet oder in gar keiner Partnerschaft sich befindet und dann Angst hat, alleine sich um alles kümmern zu müssen, oder auch berufliche und finanzielle Unsicherheit ist ein großer Faktor, auch wenn natürlich man in Deutschland da unterstützt werden kann. Auf jeden Fall finde ich es sehr so interessant und kann das auch nachvollziehen. Also ich denke, jeder kann sich da irgendwie reindenken in die Situation. Und ja, ich persönlich fand es sehr interessant, auch nochmal wirklich mit jemandem zu sprechen, der damit im Alltag zu tun hat mit diesem Thema. Nämlich war das eine Expertin von Pro Familia, die dort Schwangerschaftskonfliktberatungen durchführt unter anderem. Und jetzt sage ich nochmal ganz kurz was zu Pro Familia. Also ich kannte das schon vorher. Ich denke, ihr werdet das auch irgendwie schon mal gehört haben. Aber vor allem ist Pro Familia so bekannt halt wirklich für diese Schwangerschaftskonfliktberatungen. Aber dort passiert nicht nur das. Also bei Pro Familia gibt es auch grundsätzlich Sexualberatungen, Partnerschaftsberatungen. Und was noch wichtig zu sagen ist, dass sie sich einsetzen für eigenverantwortliche Familienplanung und selbstbestimmte Sexualität. Und es ist noch wichtig zu sagen, dass es eine bzw. die größte nicht staatliche Organisation ist in Deutschland für diese Themen und wurde 1952 gegründet. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bedanken, dass wir da mit der Frau Beuth von Pro Familia sprechen konnten und sie sich die Zeit genommen hat. Es war sehr interessant. Das werdet ihr jetzt im Anschluss auch direkt hören.
Genau, natürlich auch nochmal vielen Dank von meiner Seite und wir hören einfach direkt mal rein.
Ich befinde mich jetzt hier bei Pro Familia in Gladbeck. Gegenüber sitzt mir Frau Katarzyna Beuth und sie stellt sich einmal selbst kurz vor.
Ja, hallo. Herzlich willkommen bei der Pro Familia Beratungsstelle in Gladbeck. Mein Name ist Katarzyna Beuth. Ich bin Diplom-Sozialarbeiterin, Mediatorin und Sexualberaterin. Ich arbeite hier in dieser Beratungsstelle als Beraterin und leite diese Beratungsstelle hier.
Dazu kann man einmal sagen, es ist hier eine kleine Beratungsstelle, wo man 3 Tage die Woche Beratung erhalten kann. Und was mich grundsätzlich noch interessieren würde, ist, wie viele MitarbeiterInnen sind hier insgesamt?
Wir sind 5 Mitarbeiterinnen, aber keine hat eine Vollzeitstelle. Also wir sind hier mit verschiedenen Stellenanteilen ausgestattet. 2 Kolleginnen machen Beratungen im Bereich der Schwangerenkonfliktberatung, 2 Youth-Workerinnen, die Sexualpädagogik anbieten, und eine Beratungsstellenassistentin.
Okay, alles klar. Wie läuft grundsätzlich eine Schwangerschaftskonfliktberatung bei Ihnen ab?
Also die Frauen melden sich bei uns überwiegend telefonisch, manchmal per E-Mail, und wir vereinbaren einen Termin. mit den Frauen und der Termin dauert meistens halbe, dreiviertel bis einer Stunde, wobei es natürlich das Angebot gibt, die Beratungsstelle öfter aufzusuchen. Also es ist nicht begrenzt, wie oft die Frauen zu uns kommen können und dürfen. Und das Gespräch, würde ich sagen, besteht aus zwei Teilen. Einmal psychosoziale Beratung und einmal die Themen, die rund um den Schwangerschaftsabbruch das ganze Thema organisieren quasi. Wo finde ich Ärzte? Wie funktioniert das mit der Kostenübernahme? Was muss ich beachten bei einem Schwangerschaftsabbruch? Und ja, wie läuft so ein Gespräch ab? Es läuft immer sehr individuell ab. Zunächst mal muss man auch sagen, die Beratung ist anonym und kostenlos. Das ist sehr, sehr wichtig für viele Frauen. Und wie die Beratung im Einzelnen abläuft, da muss man immer schauen, welche Themen die Frauen mitbringen, ob die Frauen überhaupt über die Situation sprechen wollen und wie ausführlich sie sprechen möchten.
Dazu habe ich dann gleich noch eine Frage. Und zwar müssen die Frauen angeben, warum sie einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen möchten oder worüber sprechen sie, wenn die hier hinkommen und schon die Vorstellung haben, okay, ich möchte einen Beratungsschein erhalten, um einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu können?
Es ist wichtig klarzustellen, dass die Frauen in einer eingeschränkten Freiwilligkeit hierher kommen. Sie sind verpflichtet, wenn sie einen Abbruch in Deutschland vornehmen lassen möchten, nach den Paragraphen 218 tatsächlich eine Beratungsbescheinigung zu haben. Sonst macht sich sowohl der Arzt als auch die Frau macht sich strafbar. Also die Beratung ist verpflichtend für einen Abbruch. Und worüber die Frauen so mit uns sprechen und welche Anteile, das ist wie gesagt, was die Frauen so thematisch mitbringen. Nein, die Frauen müssen nicht sagen, warum sie einen Abbruch machen möchten. Und es ist einfach wichtig zu wissen, dass eine Beratung Ergebnis auch offen ist. Das ist wichtig. Manche Frauen kommen in der Vorstellung, dass wir sie hier zu etwas zwingen oder überreden werden. Und das ist nicht der Fall, weil die Beratung ergebnisoffen ist.
Okay, und prozentual, wie viele Frauen ungefähr kommen her schon mit der Vorstellung, dass sie abtreiben möchten und wie viele Frauen möchten einfach wirklich nur Beratung zur Schwangerschaft, zur Finanzierung vieler Dinge oder einfach ja grundsätzlich Hilfe?
Also man muss dazu sagen, prozentuell würde ich sagen, Hälfte, über der Hälfte der Frauen, die sind schon ziemlich entschieden, einen Abbruch vorzunehmen. Sie haben sich oft schon sehr, sehr viele Gedanken gemacht, manche Nächte auch geweint und haben das mit ihren Partnern oder mit Freundinnen oder sonstigen Personen aus dem sozialen Umfeld bereits besprochen. Das heißt, oftmals kommen sie schon mit relativ großer Klarheit. Nicht, weil es ihnen leicht fällt, sondern einfach, weil die Prozesse, die Entscheidungsprozesse schon vorher stattgefunden haben. Und dann gibt es noch einen gewissen Prozentsatz an Frauen, die für sich gewisse Themen klären möchten, um die Entscheidung zu treffen. Die kommen dann vielleicht auch zweimal zur Beratung. Ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen unterschiedlich, aber ich würde sagen, so 50-50 ist das so.
Okay, und wie viele Frauen oder gibt es Frauen, die Sie dann auch dazu bewegen können, sich dann gegen eine das klingt so falsch, aber zum Beispiel manche Frauen sind ja wirklich sehr auf sich alleine gestellt, haben keinen Partner dann, der helfen kann oder nicht helfen kann, der hilft, wenn ein Kind dann da ist und die sich auch aus diesen Gründen dann entscheiden, dazu abzutreiben. Ist es dann auch so, dass Sie denen irgendwie helfen können, wenn Sie denen aufzeigen, welche Möglichkeiten es gibt? Also gibt es dann, oder wenn Sie sagen, viele haben schon den Entscheidungsprozess so durchlaufen, dass die dann wirklich nur noch herkommen und dann für sie die Entscheidung steht und dann den Schein sich sozusagen mitnehmen.
Ja, wissen Sie, wir haben, die Frauen kommen hier und die Beratung ist anonym. Deshalb erlebe ich es nicht so oft, dass Frauen nochmal kommen. Und wenn sie nochmal zur Beratung kommen, also wenn ich deren weiteren Lebensweg sehe oder feststelle, dann ist das in sehr großen Einzelfällen überhaupt. Weil ich kann das, also wir machen die Beratung, die ist ergebnisoffen. Das heißt, ich bewege niemanden zu irgendwas. Das ist wichtig und das ist gut, dass Sie das eigentlich so gefragt haben, weil das ist manchmal in den Köpfen der Frauen, dass wir sie zu etwas bewegen, aber wir bewegen sie nicht. Wir begleiten und beraten sie. Ne? Und wenn die Frauen nachher ihre Entscheidung endgültig getroffen haben, erleben wir die Frauen oftmals nicht. Und wenn wir sie erleben, können wir sie nicht zuordnen, weil sie hier anonym waren. Und möglicherweise lassen sich die Frauen nachher, also wenn eine Frau die Schwangerschaft doch noch fortsetzt, kann sein, dass die Frau zu einer anderen schwangeren Beratungsstelle geht oder zu einer anderen Beraterin geht und das fällt gar nicht auf, dass ich hier war. Schon alleine aufgrund dieser Anonymität und deshalb kann ich Ihnen keine Zahl dafür nennen, wie oft das so ist und ob es so ist.
Ach, das heißt, Sie wissen dann eigentlich gar nicht, wozu letztendlich Ihre Beratung dann führt. Also wahrscheinlich können Sie es erahnen, aber also wenn Sie danach nicht mehr mit den Frauen sprechen, also kriegt grundsätzlich jede Frau dann einen Beratungsschein, die hier war?
Jede Frau, die die Beratung mitgemacht hat, die bekommt ihre Beratungsbescheinigung. Sie ist damit ihrer Pflicht nachgegangen und wir haben keinen Auftrag, das in irgendeiner Form zu überprüfen. Ne? Mhm. Und das ist wichtig, dass es da keinen Druck oder Zwang gibt, dass die Frauen auch frei ihre Entscheidung treffen kann, weil wir auch für Selbstbestimmung und reproduktive Rechte stehen. Und Selbstbestimmung bedeutet, ich kann keine eingeschränkte Zwangssituation schaffen. Ne? Wenn, dann oder sowas. Das geht nicht.
Ja, und im Zuge dessen, Sie haben ja schon den Paragraph 218 angesprochen. Was ist Ihre persönliche Meinung dazu?
Ja, also der gehört gestrichen aus dem Strafgesetzbuch, dass Frauen und auch Ärzte in gewisser Weise kriminalisiert werden, das geht gar nicht. Ne? Das finde ich, das gehört gestrichen, es gehört anders geregelt. Wir brauchen auch eine bessere Versorgung insgesamt. Wir brauchen Leitlinien für Schwangerschaftsabbrüche und die Stigmatisierung muss aufhören. Und tatsächlich ist es für die Ärzte zum Beispiel unglaublich schwierig, weil mache ich etwas, was in einem Strafgesetzbuch verankert ist, ne? Das ist zum Beispiel auch das Thema, warum an so vielen Unis der Schwangerschaftsabbruch ja kaum gelehrt wird. Ne? Weil wie soll man etwas lehren, was eigentlich unter Strafe steht? Das muss man sich erstmal überlegen, in welchen Dimensionen sich das bewegt. Also für mich gehört der Paragraph 218 und wie das auch schon im Koalitionsvertrag angedacht ist, auch der 219a, die gehören alle gestrichen und das muss ganz anders geregelt werden, aber nicht im Strafgesetzbuch.
Grundsätzlich, da stimme ich mit Ihnen überein. Mussten Sie sich schon mal für Ihre Arbeit rechtfertigen aufgrund der Stigmatisierungen, die es in Verbindung mit Schwangerschaftsabbrüchen gibt?
Tatsächlich ist es bei mir persönlich noch nie so vorgekommen, aber ich habe das auch schon in Medien gesehen und kenne das auch, meine ich, von anderen Pro Familia-Beratungsstellen. Wir kriegen hier ab und zu Post, dass wir so quasi mit dieser Arbeit und Art der Beratung aufhören müssten, aber so direkt rechtfertigen oder dass mich jemand angefeindet hätte, nein, das habe ich Gott sei Dank nicht erlebt. Aber tatsächlich bleibt es im Hinterkopf, dass es passieren könnte. Ne? Ja.
Okay, und von wem kommen dann die Briefe? Von kirchlichen Vertretern?
Ich glaube, das ist meine Fantasie, vielleicht einer älteren Dame immer wieder so Briefe, einmal im Jahr. Ich würde sie nicht Lebensschützerin vielleicht nennen oder keine Ahnung, ob die einem Verein angehört, weiß ich
nicht.
Ach so,
das ist dann also eine Person, jetzt nicht.
Es ist tatsächlich eine Person. Ob dahinter eine Institution steht, das weiß ich tatsächlich nicht, okay. Ja.
Würden Sie auch sagen, dass Schwangerschaftsabbrüche heute noch ein Tabuthema sind in gewisser Weise?
Eindeutig ja, ja. Also viele Frauen sitzen in der Beratung und sagen, ich habe früher andere Frauen dafür verurteilt. Das merke ich daran und ich merke aber auch das daran, dass viele Frauen sich überhaupt nicht anderen Menschen außer einer Beratungsstelle mitteilen. Vielleicht mal einer Freundin, vielleicht mal einem Freund, aber das ist ein Thema, mit dem geht man nicht offen um. Es wird sehr heiß diskutiert in Fachgremien und die Menschen reden vielleicht darüber, aber oftmals, wenn es einen selber nicht betrifft. Es ist ein Tabuthema, ja, auf jeden Fall.
Also gibt es dann auch Frauen, die Angst haben, außerhalb dieser Stelle darüber zu sprechen vielleicht?
Ja, auf jeden Fall. Es können soziale, das können religiöse, das können kulturelle Gründe sein, das können auch innere Überzeugungen und Glaubenssätze sein, aber es gibt sehr, sehr viele Frauen, die sich tatsächlich Dritten nicht mitteilen.
Okay, und in welchem Zustand kommen die Frauen denn hierher? Also wie erleben sie die, wenn sie eine Beratung mit ihnen durchführen?
Also manche Frauen sind sehr verzweifelt. Tendenziell würde ich sagen, ohne das so wirklich global zu meinen, aber tendenziell würde ich sagen, Frauen, die relativ frisch das erfahren haben, dass sie schwanger sind, da sind sie noch so ein bisschen erstarrt oder sehr traurig und weinen. Und Frauen, die länger schon darüber nachgedacht haben, wie sie zum Abbruch stehen oder zu ihrer eigenen Entscheidung für einen Abbruch stehen, diese Frauen sind eher gefasst. Manche Frauen sind aber auch sehr verhärtet. Also das ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Manche versuchen das wegzulächeln. Also für mich, was für mich wichtig in der Arbeit ist, ich stelle immer wieder fest, es gibt keine Frau, die das leichtfertig macht. Egal wie sie sich in ihrer Emotionalität nach außen zeigen, sie machen sich unglaublich viele Gedanken und wägen sehr stark ab. Und es bleibt immer so eine Restunsicherheit, aus welchen Gründen auch immer.
Okay, und was sind das denn für Gründe, aus denen die Frauen dann verzweifelt sind? Also was sind so die Hauptgründe, die Frauen nennen, warum sie abtreiben möchten?
Wie gesagt, nicht immer erfahre ich von den Frauen die Gründe. Und manche Frauen sind ambivalent und unsicher und benennen sehr viele Gründe. Und manchmal frage ich, was wäre so der Hauptgrund? Und wenn Sie schauen würden, können Sie das für sich irgendwie klären? Ne? Man versucht in der Beratung so ein bisschen mit der Frau zu sortieren, ein bisschen mehr Klarheit. Das heißt ja nicht, dass die Frau in einer absoluten Klarheit die Beratungsstelle verlässt. Das ist mal so, mal so. Das ist so individuell, wie wir Menschen individuell halt sind. Vom Gefühl her würde ich sagen, viele Gründe sind Ausbildung, finanzielle Gründe, aber auch soziale Gründe. Und viele Frauen haben schon ihre Familienplanung abgeschlossen.
Was mich dann an der Stelle noch interessieren würde, sind das dann eher junge Frauen, eher ältere Frauen oder ist das auch gemischt?
Es sind alle Altersgruppen. Ich hatte letztens in der Beratung eine Frau, die schon fast an die 50 war. Und ich denke, dass das eine Situation ist, wo vielleicht aufgrund von Wechseljahren dann nochmal zu einer Schwangerschaft gekommen ist, weil der Zyklus nie so funktioniert, nie so stabil ist. Es sind auch junge Frauen dabei, aber auch Frauen mit 30, 40. Also da müsste man in die Statistik gucken. Es sind alle Altersstufen vertreten und man kann nicht sagen, dass die besonders jungen Frauen besonders oft kommen. Na, zumindest erlebe ich das so nicht in der Beratung. Und wenn Sie jetzt in die bundesweite Statistik gucken würden, dann wäre das natürlich auch klarer. Aber das, was ich in der Beratung erlebe, ist, dass es alle Altersstufen sind.
Sie haben ja auch gesagt, dass die Frauen nicht immer Gründe nennen, aber bei denen, die das tun, haben Sie da so ein besonderes Schicksal im Kopf, was besonders schlimm war?
Es mag sein, dass man das an Gründen machen würde oder man als Beraterin die Situation, das, was die Frau an Themen mitbringt und das, was die Frau so an Gründen mitbringt und das, wie die Gesamtsituation so ist, dass das besonders schlimm sich anfühlt oder wirkt. Das sind Situationen, wenn die Frau kommt und sagt, wenn ich keinen Abbruch vornehmen lasse, verlässt mich mein Partner. Und sie sind da in so einem absoluten Dilemma. Vor allem, wenn sie die Schwangerschaft gerne fortsetzen würden. Das ist. Aber ich muss auch sagen, auch die Dame, die ich vorhin genannt habe, die so an die 50 war, die ist mir auch sehr nah gegangen, weil die Frau so sehr beschämt und sehr verzweifelt gewirkt hat. Also das war weniger wegen des Grundes, sondern mehr aufgrund dessen, was für Emotionalität sie mitbrachte und sie weinte so ganz leise, das ist mir sehr nah gegangen. Ja.
Und grundsätzlich, was macht denn die Arbeit emotional mit Ihnen? Wahrscheinlich ist das auch, kann man das nicht immer trennen, oder? Wenn Sie dann so das mitbekommen.
Ja, also man muss sagen, wir sind geschult für die Beratung. Ne? Wir durchlaufen eine Fortbildung und nichtsdestotrotz sind wir in der Beratung auch Menschen. Ja, und die professionelle Haltung, das ist das eine und das Empathischsein ist das andere. Und manchmal geht eine Situation oder ein Schicksal einer Beraterin oder einem Berater, wir haben auch männliche Berater, also nicht hier, aber grundsätzlich bei der Pro Familia, geht es einem nahe und manchmal ist es auch Tagesstimmung abhängig, themenabhängig oder eben, ja, weil ein Mensch einen besonders ergreift mit seiner Lebensgeschichte. Ne? Das ist auch so, auch schon wieder, ich glaube, in all den 7 Jahren, die ich für die Pro Familia arbeite und diese Beratung mache, gibt es keine 2 Fälle, die gleich sind. Und deshalb ist es so schwierig, allgemein zu sagen. Wirklich jeder ist so individuell mit seiner Geschichte und Konstellation, ja.
Dann wäre noch eine Frage von mir, kommen die Frauen grundsätzlich alleine oder auch in Begleitung, zum Beispiel des Partners oder des Erzeugers?
Also sehr viele Frauen kommen alleine. Also ich würde schätzungsweise so sagen, 80% der Frauen kommen alleine. Die Möglichkeit besteht. Und manchmal erfahre ich das so nebenbei, dass der Partner arbeiten ist oder sich um die Kinder gerade kümmert. Das ist immer sehr unterschiedlich. Es besteht das Beratungsangebot für beide.
Und wie viele der Frauen haben da die Unterstützung des Partners oder des Erzeugers und wie viele sind da wirklich so auf sich alleine gestellt?
Man bekommt nicht immer in der Beratung die tatsächliche Paardynamik mit. Manchmal kriegt man das mit, dass die Partner sagen, ich unterstütze dich, egal wie du entscheidest. Manche sagen kein Wort, manche, wenn ich sie etwas frage als Beraterin, zucken mit den Armen. Also das ist durchaus auch sehr unterschiedlich. Also je nachdem, wie die Konstellation ist, die Situation ist, frage ich manchmal auch, was würden sie sich dann wünschen? Ne? So frage ich auch den Mann. Aber wie weit die Frauen unterstützt werden, das lässt sich immer sehr schwer sagen. Sie wissen auch nicht, was vor und nach der Beratung noch mal so passiert, ne? In welchen Kontext die Frauen kommen. Wir haben nur eine kleine Momentaufnahme, einen kleinen Ausschnitt. Aber ich weiß, mein Kollege hatte schon mal einen Mann zur Beratung nach einem Abbruch, also nicht sein Abbruch, sondern seiner Partnerin, weil er hat sich für das Kind entschieden und sie hat sich gegen entschieden und sie hat es umgesetzt und er kam damit nicht klar. Das bedeutet, dass die Menschen, das ist auch unabhängig des Geschlechts, ne, die Menschen nach dem Prozess, nach dem Abbruch auch jederzeit wieder zur Beratung kommen können. Wir sagen denen das in der Beratung, ne? Dass sie sich nochmal an uns wenden können. Und das ist auch unabhängig davon, ob wir sie namentlich zuordnen können oder nicht, weil die Beratung anonym ist, können wir sie nicht zuordnen. Aber die können nochmal kommen, jederzeit.
Passiert das?
Von den Fällen, die ich überhaupt zuordnen kann, sehr selten. Aber wie gesagt, man kann nicht immer alles zuordnen. Und es gibt noch andere Schwangerenberatungsstellen. Es gibt ja auch noch andere Pro-Familia-Beratungsstellen. Und Menschen wenden sich vielleicht aber auch noch an psychologische Beratungsstellen. Das kann man nicht mit eindeutig Ja oder Nein beantworten. Also es passiert aber wie oft, weiß ich nicht.
Und erleben Sie auch Frauen, die dann mit psychischen Problemen zu kämpfen haben und Schuldgefühlen, nachdem sie eine Abtreibung hatten?
Also von den vereinzelten Fällen, die ich vielleicht mal erlebe, geht es da oftmals um das Thema Abschied nehmen. Also nicht so ein langfristiges psychisches Problem vielleicht, wobei auch das kann ich nicht beurteilen, weil dafür bräuchte es eine Dauerberatung und einen medizinischen vielleicht Gutachtens. Aber viele Frauen, wenn sie kommen, dann nochmal zu gucken, wie kann ich Abschied nehmen, ne? Wie kann es gehen? Also ich würde gerne noch mal was zu der Situation der Ärztinnen und Ärzte sagen. Ich habe ja das vorhin schon kurz erwähnt, wie schwierig die Situation ist. Und tendenziell sehen wir, dass die Versorgung immer schwieriger wird. Also wir hier im Ruhrgebiet haben noch einigermaßen gute Zugangsmöglichkeiten zu Ärztinnen und Ärzten, wobei viele ältere Ärzte ihre Praxen aufgeben werden und die neuen Ärzte, die diese Praxen übernehmen werden, da ist nicht immer klar, ob sie diese Art der Dienstleistung anbieten werden. Und in Regionen, die eher ländlich sind, ist die Versorgung sehr problematisch. Die Frauen müssen weit fahren. Und wenn Frauen, selbst wenn Frauen sagen, für mich ist das ein Tabuthema und ich möchte mich da nicht engagieren, aber es gibt verschiedene Petitionen. Und da kann man auch für sich etwas bewirken, auch indem man Petitionen unterschreibt. Frauen und Ärztinnen, die sich für bestimmte Themen engagieren. Weil ich möchte darauf sensibilisieren, deshalb, weil es im Grunde genommen auch jeder Frau mal passieren kann. Es gibt kein hundertprozentiges Verhütungsmittel. Und es gibt manchmal Lebenssituationen, das kann einem passieren und sich dann nicht so rauszunehmen. Ja, genau, das würde ich gerne nochmal sagen, weil sich von sich den Gedanken wegzutun, zu sagen, mir passiert's nie, das ist nicht realistisch.
Ja, auf jeden Fall war das ein gutes Schlusswort von Ihnen. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Wir hoffen, dass euch das Gesagte weitergeholfen hat und ihr euch vielleicht auch selber schon eine Meinung zu dem Thema bilden konntet und auch seht, warum es so wichtig ist, dass wir darüber sprechen und dass dieses Tabu in der Gesellschaft gebrochen wird. Ja, Joyce, wie hast du denn das Gespräch wahrgenommen, aber auch generell die Recherche zu unserem Podcast?
Also ich fand das Gespräch unglaublich interessant. Ich war sehr begeistert, muss ich sagen. Und was mich vor allem persönlich noch überrascht hat, ist die Tatsache, also darüber habe ich mir vorher irgendwie keine Gedanken gemacht, dass es gar nicht wirklich gelehrt wird, wie man einen Schwangerschaftsabbruch vornimmt an Universitäten. Das ist ja auch wirklich problematisch. Also wahrscheinlich müssen die sich dann selbst weiterbilden, wenn sie sich dazu entscheiden, das zu machen in ihrem späteren Berufsleben, die Studenten. Und ja, grundsätzlich ist es dann auch so, dass es gar nicht genug Ärzte gibt, die das durchführen. Ich meine, es ist ja auch irgendwie verständlich. Ich meine, welcher Arzt macht gerne irgendwas, was im Strafgesetzbuch steht? Und deswegen finde ich, es ist noch ein weiterer wichtiger Grund eigentlich, dass das daraus gestrichen wird und anders definiert wird in der Rechtslage in Deutschland.
Auf jeden Fall muss das entkriminalisiert werden. Also das möchte ich an dieser Stelle wirklich auch so betont sagen, weil ich das ganz, ganz wichtig finde. Und wie du schon sagst, es kann irgendwie nicht sein, dass ÄrztInnen sich das selber beibringen müssen. Du gehst ja auch nicht zu einem Zahnarzt, der sich selber beigebracht hat, wie man einen Zahn zieht. Also ich finde, das ist so ein erschreckender Gedanke. Das stimme ich dir wirklich zu. Das war für mich das Schockierendste mit an unserer Recherche. Was ich persönlich aber auch noch irgendwie mitnehme aus dieser Erfahrung rund um den Podcast und dem Thema Schwangerschaftsabbruch ist, wie lange das eigentlich schon ein Tabuthema ist und wie viele Menschen versuchen, dagegen anzukämpfen. Es gab zum Beispiel vor 50 Jahren eine Ausgabe des Stern-Magazins mit 374 Frauen in der Titelstory, die über ihre Erfahrungen mit Schwangerschaftsabbrüchen gesprochen haben. Vor 50 Jahren waren es 374 Frauen und 2021 hat man das Ganze nochmal neu aufgelegt. Ich finde, daran sieht man einfach, wie viele Frauen betroffen sind und wie wichtig es ist, darüber zu reden. Was mich ehrlich gesagt gefreut hat, dass auch moderne Medien das Thema mit aufnehmen. Ich habe zum Beispiel im Vogue-Magazin, was ja eigentlich für Fashion und Lifestyle steht, auch Erfahrungsberichte gefunden. Und es gibt eine Schauspielerin aus den USA, nämlich Busy Phillips, die 2019 den YouKnowMe-Hashtag ins Leben gerufen hat. Und da würde ich gerne noch kurz drauf eingehen, weil ich das super interessant und spannend finde. Und zwar wurden 2019 die Abtreibungsgesetze in dem US-Bundesstaat Alabama nochmal verschärft und einige Menschen haben dagegen protestiert und sich versucht zu wehren gegen diese neuen Gesetze. Die Schauspielerin Busy Phillips hat diese Gelegenheit dann genutzt und in ihrer eigenen Talkshow das Thema angesprochen und von ihrer eigenen Abtreibung öffentlich erzählt. Sie wollte damit zeigen, dass auch Frauen, von denen man es vielleicht nicht direkt weiß oder von denen man es nicht vermuten würde, schon mal einen Schwangerschaftsabbruch haben vornehmen lassen. Und auch wenn man als Frau das Gefühl hat, keine andere Frau zu kennen, die schon mal eine Abtreibung hatte. Tatsächlich war es zu dem Zeitpunkt wohl so, dass in den USA eine von vier Frauen schon mal eine Abtreibung hat vornehmen lassen. Und deshalb hat Busy Phillips YouKnowMe, also zu Deutsch, ihr kennt mich, gesagt und damit eine Bewegung losgetreten, in der Frauen ihre Erfahrungen teilen und wenn sie wollten, auch öffentlich machen konnten. Der Hashtag ist dann auch weltweit auf Instagram genutzt worden und hat mittlerweile über 100.000 Beiträge.
Ja, das finde ich auf jeden Fall eine gute Aktion, weil das auch wieder zeigt, dass viele Frauen sich heutzutage immer noch nicht trauen, darüber zu sprechen, einfach weil das Thema noch tabuisiert ist. Und deswegen ist es wichtig, dagegen anzugehen, weil das, finde ich, ist eigentlich das Hauptargument dafür, dass es Abtreibungen geben sollte, nämlich die Tatsache, dass egal, ob sie erlaubt sind oder nicht, also man darf ja auch nicht vergessen, in ganz vielen anderen Ländern ist die Rechtslage entweder noch viel schärfer als bei uns oder es ist wirklich komplett verboten, dass Frauen abtreiben dürfen und es wird es aber trotzdem immer geben. Also es gab Abtreibungen schon immer und es wird Abtreibungen immer geben, weil manche Frauen sich das einfach nicht zutrauen, nicht vorstellen können. Und dann ist es besser, dass es medizinisch richtig durchgeführt wird, anstatt dass die Frau am Ende dann auch noch daran stirbt, weil sie keine guten Möglichkeiten hat, das ja medizinisch fachlich machen zu lassen.
Total, da stimme ich dir absolut zu. Und wir müssen es einfach auch nochmal so krass sagen. Eine Hinterhofabtreibung wird es immer geben, wenn man den Frauen dieses Recht einfach verwehrt. Und wie du schon sagst, das ist so gefährlich. Die Frau kann dabei sterben. Es ist so wichtig, dass wir ÄrztInnen haben, die wissen, was sie machen und die diesen Eingriff sicher durchführen können, die den Frauen garantieren können, dass sie gesundheitlich betreut werden. Es kann nicht sein, dass wir 2021, 2022 immer noch den Frauen dieses Recht absprechen. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass wir mit einzelnen Bundesstaaten in den USA oder zum Beispiel auch unserem Nachbarland Polen ja quasi zwei Länder haben, die ihre Gesetze verschärft haben. Ich finde, das ist so unglaublich rückschrittig. Mir fehlen da echt die Worte für.
Ja, total. Also das finde ich auch unglaublich eigentlich. Ja, also wie gesagt, es ist immer wichtig, dass jeder seine Meinung äußern und haben darf. Aber wie gesagt, wir sind ja auch gerade darauf eingegangen, warum es wichtig ist, darüber zu sprechen, wenn man dafür ist und aus welchen Gründen. Und deswegen, also ja.
Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Dieses Thema ist so umfangreich, dass wir eigentlich noch 10 Stunden darüber hätten sprechen können. Wir packen euch aber auf jeden Fall Links in die Folgenbeschreibung. Da könnt ihr euch dann nochmal durchklicken und weitere Informationen einholen, wenn ihr das möchtet. Wir sind uns bewusst, wie Joyce ja auch gerade gesagt hat, dass jeder dazu eine ganz persönliche Einstellung hat. Das finden wir auch gut und wichtig, aber wir sind definitiv der Meinung, dass Schwangerschaftsabbrüche kein Tabuthema mehr sein dürfen. Also sprecht mit Freunden oder mit der Familie darüber und habt keine Angst davor. Und wir danken euch fürs Zuhören.
Du willst auch Tabus brechen? Dann sprich darüber. Egal ob beim Abendessen, in der Bahn oder mit deinen Freunden. Natürlich auch mit uns. Schreib uns einfach eine Nachricht über Instagram an tagger_de.